Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Martin Scorsese, Robert De Niro und Sandra Hüller. Sie alle hatten an diesem Wochenende große Auftritte beim Filmfestival in Cannes. Gleich schalten wir live an die Croisette. Die letzte Generation wurde am heutigen Internationalen Museumstag von einigen großen Museen eingeladen zum Dialog mit den Besuchern. Vielleicht klappt das ja im Museum besser als auf der Autobahn. Und ein unerwarteter Erdrutsch ist die heutige Wahl in Griechenland. Nein, kein Richtungswechsel nach links. Der konservative Ministerpräsident Mitsotakis hat deutlich mehr Stimmen bekommen, als seine besten Umfragen vorhersagen konnten. Was bedeutet das für die vollkommen unterfinanzierte Kulturszene? Schauen wir auf das Wochenende beim Internationalen Filmfestival in Cannes. Wie schon mal 1976 standen Martin Scorsese und Robert De Niro auch jetzt wieder auf dem roten Teppich in Cannes. Damals bekamen sie für Taxi Driver die Goldene Palme. Jetzt, fast 50 Jahre später, erleben sie, wenn man den ersten Kritiken folgt, wieder einen Triumph. Killers of the Flower Moon heißt der neue Film. Die Leinwandadaption von David Grants Sachbuch. Darin geht's um eine Mordserie an Native Americans in Oklahoma, und zwar in den Jahren 1921 bis 28. Für Fazit ist heute wieder Anke Lewicke in Cannes am Start. Hallo.
Guten Abend, bonsoir.
Wie reiht sich dieser Film Killers of the Flower Moon in das ja durchaus gewaltige Werk von Martin Scorsese ein?
Ja, gewaltig ist sicher angesichts dieser Filmografie das passende Wort, weil dieser Regisseur ja immer wieder neue Kapitel der US-amerikanischen Gewaltgeschichte aufschlägt. Und zu Beginn sehen wir hier Archivausnahmen aus den 1920er Jahren. Wir sehen Indigene, die Rugby spielen oder Fußball. Sie tragen Anzüge, Pelzmäntel, fahren schicke Autos und blicken stolz in die Kameras. Und tatsächlich waren sie damals wohlhabend. Und zwar handelt es sich hier um Indigene, die von Kansas vertrieben wurden, nach Oklahoma übersiedeln mussten. Dort in diesem drögen Land konnten sie nichts anbauen. Dafür fanden sie aber Öl. Und das Öl stand ihnen nun rechtmäßig zu. Sie wurden reich. Also wir sehen hier Indigene, die Weiße als Bedienstete haben. Und wir erleben einen Robert De Niro als die Inkarnation der bösen Gier. Er schleust nämlich weiße Männer, darunter seinen von Leonardo DiCaprio gespielten Neffen Ernest, als Erbschleicher in die indigenen Familien ein, stiftet diese Männer dann zu Morden an. Und diese stilisiert Scorsese nicht wie in seinen früheren Filmen. Sie sind nicht überhöht, nicht grell gezeigt, sondern eher irritierend naturalistisch. Also Scorsese lässt sich viel Zeit, die Wurzeln der Gewalt sichtbar zu machen, die Korruption und den Rassismus.
Dieses Projekt ist ja vom Streamingdienst von Apple mit 200 Millionen Dollar finanziert worden. Hat Scorsese denn dafür auch mit Native Americans zusammengearbeitet?
Ja, diese Frage schwebte natürlich auch über der heutigen Pressekonferenz, und Scorsese erzählte, wie eng er mit den örtlichen Indigenen zusammengearbeitet habe, dass er ihre Erzählungen, ihre Legenden sich angehört haben. Sie seien dann auch die Grundlage für den Film. Sie waren dann auch die Grundlage für den Film. Und natürlich war, das thematisierte er auch auf der Pressekonferenz, die große Frage, welche Perspektive man überhaupt zeigen könne. Und man hat sich dann eben für Ernest entschieden, der die indigene Molly heiraten wird. Und Scorsese lässt keinen Zweifel daran, dass die beiden sich lieben und dass Ernest ihre Familie dann doch umbringen lässt. Und anhand dieser zwiespältigen Figur konnte er, so sagte Scorsese, am ehesten die Tragödie von Liebe, Vertrauen und Betrug zwischen Indigenen und Weißen verhandeln.
He said, let's try to find who Ernest is, or let's create Ernest as an example, or as a, I'm going to use my words carefully, but as a template for that tragedy of love, trust and betrayal of the indigenous people and the white.
Ja, und es ist dann diese Widersprüchlichkeit von Ernest, die diesen Film so faszinierend macht. Es ist die Widersprüchlichkeit dieser Liebesgeschichte zwischen Ernest und Molly. Und Molly wird von Lily Gladstone gespielt. Das ist eine Schauspielerin mit indigenen Wurzeln und sie ist das emotionale Zentrum dieses Films. Und auf der Pressekonferenz hat sie sich dann nochmal bei allen Beteiligten bedankt, dass dieses Kapitel der verdrängten US-amerikanischen Gewaltgeschichte endlich mal thematisiert wird auf der Leinwand.
Wenn man einen Schnitt, reden wir über Sandra Hüller. Die hatte ja schon den Auftritt in The Zone of Interest, haben wir hier im Programm schon drüber berichtet, die Verfilmung von Martin Amis gleichnamigen, auch umstrittenen Roman. Gestern nun ist Amis mit 73 Jahren gestorben, während die Filmwelt über diesen Film The Zone of Interest diskutierte. Sandra Hüller spielt darin Hedwig Höss, die Frau von Rudolf Höss, dem Lagerkommandanten von Auschwitz. Und heute ist sie nochmal über den roten Teppich gegangen, wegen einer ganz anderen Rolle. Sie spielt nämlich auch in dem Thriller Anatomie eines Falls von der Französin Justine Triet. Kann Sandra Hüller in Cannes die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigen?
Ja, man könnte einmal sagen, einmal verkörpert sie und einmal spielt sie mehr. Also als Hedwig Höss trägt Sandra Hüller hochgesteckte Zöpfe. Ihre Kleidung ist das, was man so ordentlich und adrett nennt. Und sie legt ihre Rolle nicht mit einer Distanz an, sondern sie ist die pflichtbewusste deutsche Hausfrau, die ihre Kinder großzieht und ihren Garten hegt und pflegt. Nur, dass dieser Garten an der Mauer des Konzentrationslagers von Auschwitz grenzt. Und unter dieser perfekt organisierten Oberfläche kommt einfach eine große Unmenschlichkeit zum Vorschein, eine Eiseskälte. Also das ist schon eine sehr eindrückliche Vorstellung gewesen. Und in Anatomie eines Verbrechens muss Sandra Hüller ja mehr spielen. Also sie wird verdächtigt, ihren Ehemann umgebracht zu haben. Es ist ein Gerichtsfilm, in dem die Szenen einer Ehe in Rückblenden erzählt werden. Und es ist ein ziemlich anstrengender Film. Man hört die ganze Zeit das Drehbuch rascheln. Man kennt diese Dialoge zwischen den beiden. Also es geht eben darum, wer mehr Zeit hat, wer sich mehr um die Kinder kümmert und so weiter. Also Sandra Hüller schafft schon eine große Gefühlspalette zu zeigen, von wütend bis traurig, verletzt bis aggressiv. Aber gegen das Drehbuch kann sie leider auch nicht anspielen.
Eine deutsche Schauspielerin in internationalen Produktionen, US-amerikanische Filme in Cannes. Aber was tut sich sonst noch auf diesem Festival? Gibt es auch Beiträge aus unbekannteren Filmländern?
Ja, es hat es ja immerhin ein Regiedebüt in den Wettbewerb geschafft, Banal und Adana, der franco-senegalesischen Regisseurin Ramata Toulaye-Sy. Und der Film ja ist ein Märchen über ein Liebespaar in einem kleinen Dorf im Norden von Senegal. Und die beiden wissen einfach, dass ihre Liebe so groß ist, dass sie nicht in dieser dörflichen Gemeinschaft leben können. Sie wollen lieber draußen irgendwo leben. Es ist aber so, dass der islamische Brauch vorschreibt, dass er jetzt der Dorfvorsteher werden muss, weil sein Bruder gestorben ist. Und er verweigert das erst, dann bricht eine Dürrezeit an, die Kühe sterben und der Aberglaube macht sie eben zur Schuldigen. Und dieser Film hat auch von seiner Visualität etwas Zeitloses, Märchenhaftes, das ist so gleißendes Licht. Und wir erleben aber eine sehr gegenwärtige und selbstbewusste junge Frau, die sich gegen ein System entgegenhebt, dieses System nicht leben will. Und dadurch bekommt der Film eine sehr schöne Universalität.
Das Wochenende beim Internationalen Filmfestival in Cannes. Anke Lewicke ist für Fazit vor Ort und wir werden uns wieder hören, denn das Festival geht ja noch bis nächsten Samstag. Für heute, Anke, besten Dank.
Tschüss.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Am heutigen Internationalen Museumstag war auch die letzte Generation aktiv. Diesmal allerdings nicht mit Kartoffelbrei und Sekundenkleber, sondern mit Lesungen, Performances und Diskussionen. 8 Museen haben ihre Häuser heute für die KlimaaktivistInnen geöffnet, darunter die Hamburger Kunsthalle, das Museum Ludwig in Köln und das Dresdner Hygienemuseum. Die letzte Generation, die verspricht sich von diesem Schulterschluss mit den Museen noch mehr Aufmerksamkeit und hofft, den Druck auf die Bundesregierung damit zu erhöhen. So Irma Trommer von der letzten Generation.
Je stärker wir diese Handlung einfordern können, desto besser ist das. Und wenn wir sie mit den Museen zusammen einfordern können, ist es natürlich um ein Vielfaches besser, als wenn wir in den Museen das fordern müssen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weil die Aufmerksamkeit, die wir haben, wenn wir Seite an Seite gehen, ist an der Stelle natürlich viel höher. Das heißt natürlich nicht, dass in Zukunft jetzt alle Museen nie wieder sich Sorgen machen müssen, dass da mal irgendeine Art von Klimaaktion stattfindet. Aber es ist zumindest ein starkes Zeichen, dass es ein Miteinander geben kann und dass es sehr wertvoll ist.
8 Museen haben also heute die letzte Generation in ihre Häuser gebeten für einen offenen Dialog mit den Besuchern und Museumsleuten vor Ort. Mit dabei war auch Iris Edenheiser, die Direktorin des Dresdner Hygienemuseums. Guten Abend, Frau Edenheiser.
Guten Abend, Frau Bürger.
Die Aktion wurde ja von den Museen initiiert. Warum haben Sie sich entschlossen, da mitzumachen?
Also wir haben uns aus mehreren Gründen dafür entschlossen, mitzumachen, weil wir zum einen natürlich auch auf die Dringlichkeit struktureller Maßnahmen gegen die Klimakrise aufmerksam machen wollen. Denn die Klimakrise ist die größte Herausforderung, vor der wir als Gesellschaft, aber auch als Menschheit in den nächsten Jahrzehnten stehen. Das muss man eigentlich nicht mehr sagen. Zum anderen sehen wir eben auch, dass die Klimakrise in Deutschland derzeit sehr stark anhand der Debatte um die Aktion der letzten Generation geführt wird. Und wir wollten hier eine Möglichkeit eines konstruktiven Dialogs zwischen letzter Generation, den Museen und der Stadtgesellschaft, in diesem Falle eben unserem Publikum auch schaffen, um auch zunehmenden Polarisierungen entgegenzuwirken, die wir ja auch in den Reaktionen auf die Aktivistinnen sehen, die immer aggressiver und gewalttätiger werden.
Erzählen Sie mal, wie das heute ablief bei Ihnen im Hygienemuseum.
Also es sind früh die jungen AktivistInnen von der letzten Generation zu uns ins Haus gekommen, haben ihre Dinge aufgebaut. Es gab dann vor dem Museum auf dem Vorplatz ein doch sehr klassisches Performance-Format, nämlich eine Dauerlesung von Texten zur Klimakrise, zur Klimazukunft und zu gewaltfreiem Widerstand. Das waren also Texte von Antonio Guterres über Deutschland 2050, den Entwurf zum Leben in Deutschland in einer klimagewandelten Welt von Thoralf Staudt und Nick Reimer, das kennen vielleicht einige, bis hin zum Wertekanon, auf dem die Arbeit der letzten Generation beruht. Und in der Empfangshalle gab es ein exemplarisches Aktionstraining für Protestaktionen, das einmal einen Blick hinter die Kulissen der letzten Generation erlaubt hat, auch nochmal deren Arbeitsweisen gezeigt hat, auch die Werte, auf denen die Arbeit beruht, das Prinzip der Gewaltfreiheit erläutert hat. Und dann gab es auch einen praktischen Teil, in dem es eine Reflexionsübung gab, eine Übung zu zivilem Ungehorsam und auch eine Übung dazu, wie Deeskalation in Gesprächssituationen funktionieren kann.
Haben Sie da mitgemacht als Museumsdirektorin?
Ich selber habe nicht mitgemacht.
Ja, Sie haben das schon angesprochen, der Dialog in der Öffentlichkeit polarisiert sich ja eigentlich immer mehr. Also bei Straßenblockaden sind die Leute im Stau überwiegend genervt und verärgert, manchmal auch sehr aggressiv. Wie haben heute die Besucherinnen, die Besucher reagiert?
Wir haben natürlich im Museum eine ganz andere Rahmensituation als im Alltag, auf dem Arbeitsweg, im Stau. Und das war genau auch der Punkt, warum wir dachten, dass das praktisch ist, dass das funktionieren kann, die letzte Generation zu uns einzuladen und eben Gespräche zu ermöglichen und eine Auseinandersetzung mit den Aktivitäten, mit den Thesen, mit den Forderungen der letzten Generation in einem Rahmen, der doch relativ stressbefreit ist. Insofern hatten wir kein Publikum, das in irgendeiner Form aggressiv auf die AktivistInnen reagiert hat, sondern es gab interessierte Gespräche in der Empfangshalle. Einige haben an dem Aktionstraining teilgenommen, das für viele sicherlich auch recht aufschlussreich war. Und es gab natürlich Menschen, die auch der Dauerlesung auf dem Vorplatz zugehört haben.
Gab es dann auch irgendwas Unvorhergesehenes, irgendwas Überraschendes?
Tatsächlich nicht.
Hatten Sie Ihre Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren?
Nein, wir haben keine Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Wir haben aber natürlich einige Szenarien für uns durchgespielt. Wir hatten die Aufsichten gebrieft. Wir haben tatsächlich auch der Polizei Bescheid gesagt, aber weniger, um uns vor der letzten Generation zu schützen, sondern um einfach bestimmte Auseinandersetzungen, die eventuell von außen oder eben von unzufriedenem Publikum an die Aktivistinnen herangetragen werden, um die deeskalieren zu können.
Wenn die letzte Generation ihre Arbeitsweise da heute im Grunde auch transparent gemacht hat, sehen Sie darin irgendwie einen Kurswechsel?
Also ich kann natürlich nicht für die letzte Generation sprechen, aber mein Eindruck ist durchaus, dass auch stärker Bündnisse gesucht werden, um die Forderungen, die man hat, die ja, und das wissen wir alle, die ja auch berechtigt sind, wir müssen die Klimakrise angehen, wir müssen sie schnell angehen und es braucht strukturelle Maßnahmen, die politisch gesteuert werden müssen. um die auch noch mal auf eine breitere gesellschaftliche Basis zu stellen.
Politisch weht ja hier und da ein anderer Wind. Also Berlins neue Justizsenatorin Feloa Bahnberg lässt gerade prüfen, ob die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft werden kann. Halten Sie das für notwendig, für zielführend?
Also ich bin keine Juristin und kann deswegen natürlich diese Prüffälle nicht beurteilen. Die letzte Generation ist hier, sie ist laut, sie stellt Forderungen. Die Ängste, die die letzte Generation treiben, die betreffen eine reale Klimakrise, die auch da ist, die auch nicht wieder weggehen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen und die AktivistInnen nicht zu verteufeln und in die Ecke zu treiben. Und insofern war es für uns als Museen natürlich auch wichtig, hier einmal beispielhaft auch voranzugehen und zu zeigen, dass man durchaus auch nach einem schwierigen Start wieder aufeinander zugehen und zusammenkommen kann.
Das Motto des Internationalen Museumstages heute war Sustainability and Wellbeing, also Nachhaltigkeit und Wohlbefinden. Was nehmen Sie jetzt mit, Frau Edenheiser, von diesem Tag für Ihre weitere Arbeit?
Also für uns ist zum einen wichtig, dass das Vertrauen, das wir natürlich der letzten Generation entgegengebracht haben, indem wir gesagt haben, okay, wir schaffen Platz, wir öffnen euch die Tür, dass das nicht enttäuscht worden ist, sondern dass wir hier konstruktiv zusammenarbeiten konnten, das offensichtlich auch umgedreht funktioniert hat, denn AktivistInnen müssen natürlich auch großen Institutionen vertrauen, das geht natürlich auch nicht immer zusammen. Insofern hat hier so eine erste Beziehungsarbeit funktioniert. Es hat funktioniert, was ich eben schon gesagt habe, dass man eben doch nach einem sehr konfrontativen Beginn hier zu einer Zusammenarbeit gefunden hat, die konstruktiv und zukunftsfähig sein kann. Und das ist für mich eigentlich ein positives Zeichen und dass auch diese Art der Dialogsituation, wie wir sie in der Empfangshalle geschaffen haben, zwischen Publikum und zwischen AktivistInnen, dass die funktionieren kann.
Und also auch ein bisschen Vorsorgesituation dafür, dass nichts in Ihrem Museum passiert?
Ja, vielleicht, aber das war nicht das primäre Ziel. Denn Museen sollten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. Und Kulturinstitutionen, wie wir es sind, die können natürlich Plattformen zum Austausch sein, zum Dialog, zum konstruktiven Streiten, um Öffentlichkeit zu schaffen, die wirklich auch über unterschiedliche gesellschaftliche Segmente und Filterblasen hinweg miteinander in Austausch tritt und sich über wichtige gesellschaftliche Fragen verständigt, anstatt sich eben gegenseitig niederzubrüllen. Ich glaube, dass wir das leisten können, nicht mehr und nicht weniger. Und das haben wir heute gezeigt.
Iris Edenheiser, Direktorin des Dresdner Hygienemuseums, über den heutigen Dialog einiger großer deutscher Museen und deren Besuchern mit der letzten Generation. Danke Ihnen für das Gespräch, Frau Edenheiser.
Ich danke Ihnen.
Pushbacks, Klimakrise, Erdogan, Theaterbesetzungen im ganzen Land, der Wahlkampf in Griechenland, der hätte spannend sein können. Doch all diese Themen spielten keine Rolle. Stattdessen kreist das Land um sich selbst und seine politischen Protagonisten. Heute waren 10 Millionen Menschen dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Und es gibt schon Schlagzeilen von einem Erdrutschsieg der Konservativen. Wir wollen das Ergebnis und seine Folgen einordnen mit dem deutsch-griechischen Theatermacher Prothromos Tsinikoris. Er ist unter anderem Professor an der Schauspielschule des Nationaltheaters in Athen und für uns am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend aus Athen.
Wie es aussieht, liegt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia mit derzeit 41,1% klar vorn. Das sind mehr Stimmen, als die Umfragen vorausgesagt haben. Die Linkspartei Syriza muss als größte Oppositionspartei ziemliche Verluste hinnehmen, liegt derzeit bei nur 20,1%. Auf dem dritten Platz landete die sozialdemokratische PASOK mit 12,5%. Überrascht Sie das Ergebnis?
Ich glaube, alle im Land sind überrascht von diesem Ergebnis, weil die Hochrechnungen der letzten Wochen hatten von einem Unterschied von 5-6% zwischen Nea Dimokratia, der rechten Partei, Nea Dimokratia und der linken Partei von Syriza gesprochen. Und jetzt sieht man irgendwie ein Ergebnis von 20%. Damit hat keiner gerechnet. Nicht mal die Regierung von Herrn Mitsotakis. Und es ist eine große Überraschung für alle. Man kann die Überraschung erklären im Nachhinein, aber es ist auf jeden Fall eine große Überraschung.
Ja, warum hat Mitsotakis dann doch so viel mehr Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen können?
Bei mir zu Hause sind 5 Freunde gekommen, alle arbeiten im Feld der Künste und im Theater. Und wir hatten wahrscheinlich ein anderes Bild von der Realität. Also wir haben auch nicht mit diesem Erdrutschsieg von Nea Dimokratia gerechnet. Aber wenn man irgendwie kühl über das Ergebnis guckt, dann würde meine erste Prognose sein, was die Leute interessiert, einen großen, sehr, sehr großen Teil der griechischen Bevölkerung, ist, dass es ihnen finanziell besser gehen wird. Also ich glaube nicht, dass es sehr viel mit Ideologie zu tun hat, dass es nicht viel mit Kultur oder Pushback, geflohene Menschen zu tun hat, mit Erdogan. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass die Bevölkerung Griechenlands mehr daran geglaubt hat, dass Herr Mitsotakis sie in eine bessere finanzielle Lage bringen könnte, nach 15 Jahren sehr schwieriger, gravierender finanzieller Krise, dass sie ihm mehr vertraut haben als der Opposition und dem Führer Herrn Tsipras.
Im Wahlkampf haben im Grunde alle Parteien ja mehr Geld versprochen. Haben die Kulturleute, vor allem die vielen, die frei arbeiten, die prekär leben, haben sie Signale gesehen von einzelnen Parteien, die Verbesserungen bringen könnten?
Ich glaube, ich lebe jetzt schon seit ungefähr 20 Jahren in Griechenland und ich muss eingestehen, das war vielleicht die langweiligste Wahlkampfkampagne, die ich je mitverfolgt habe. Also wenn man sie auf zwei Sätze reduzieren könnte, würde ich sagen, Mitsotakis hat sehr klug Fehler eingestanden, die er in den letzten 4 Jahren gemacht hat und mehr versprochen. Also er hat sich entschuldigt für Fehler, die gemacht wurden. Er hat gesagt, wir können uns verbessern. Die Leute haben ihm geglaubt. Und was Tsipras versprochen hat, also er hat versucht, eine Koalition zwischen anderen sozialdemokratischen und linken Parteien aufzubauen. Das hat nicht geklappt. Die anderen Parteien haben gesagt, wir werden mit dir nicht zusammenarbeiten, wir werden mit dir nicht koalieren. Und dieser Teufelskreis von dieser Nichtverständigung hat eigentlich zu diesem Bruch von Syriza geführt. Also man hat einen Parteichef gesehen, wie er um die Gunst von Leuten gebuhlt hat, die ihn nicht wollten. Und das kommt nicht gut an. Mhm. Oder das kam nicht gut an.
Um allein zu regieren, bräuchte Mitsotakis ja auch 46%. Die hat er nicht, doch eine Koalition, die will er nicht, wie Koalitionen eben in Griechenland überhaupt nicht gern eingegangen werden. Welches Szenario wird jetzt kommen?
Bis jetzt haben alle Parteichefs gesprochen, im Fernsehen haben sich an das griechische Publikum gewandt und es sieht so aus, dass Mitsotakis in einen zweiten Wahlgang gehen wird, als klarer Sieger von diesen Wahlen und er vertraut darauf, weil sich das Wahlsystem ändern wird, dass er dann eine Alleinregierung bilden kann, ohne andere Parteien, ohne koalieren zu müssen, weil es sieht so aus, dass Syriza weiterhin einbrechen wird und wenn er keine großen Veränderungen vollbringen wird. Und es sieht nach einem Spaziergang von Mitsotakis bei den nächsten Wahlen in 3-4 Wochen aus.
Im Moment arbeiten Sie gemeinsam mit Jens Hilje als Kurator des Theaterfestivals New Stages Southeast, veranstaltet vom Goethe-Institut in Thessaloniki. Wie angewiesen sind griechische Theater- und Filmschaffende auf Kooperationen mit anderen Ländern?
Ich würde mal sagen, ziemlich viel. Dieses Programm, dieses Southeast Stages Programm für griechische Dramatik wurde vor allem finanziert von dem Goethe-Institut und nicht von dem Kulturministerium zum Beispiel. Also vom Goethe-Institut in Thessaloniki wurde es hauptsächlich finanziert. Eins der griechischen Stücke wurde vorgestern, glaube ich, beim Theatertreffen auch in Berlin besprochen, aufgeführt. Und ich glaube, es braucht viel mehr finanzielle Hilfe für griechische Künstlerinnen. Das auf jeden Fall. Und ich bin auch nicht wirklich so sicher, dass es auch mit dieser Regierung so weit sein wird, dass wir uns auf mehr Gelder, mehr finanzielle Mittel freuen könnten. Ich wollte nur hinzufügen, dass der Prozentsatz vom griechischen Haushalt für Kultur einer der geringsten ist in ganz Europa. Ich glaube, der Prozentsatz liegt um die 0,4-0,5%.
Es gab ja breite Bündnisse in den letzten Monaten, große Protestaktionen auf die Beine zu stellen. Also Theater- und Hochschulbesetzungen, Professoren haben ihre Posten zurückgegeben. Hintergrund war, dass das Kulturministerium mit einem Präsidialerlass durchgesetzt hatte, die künstlerischen Studienabschlüsse auf einfache Schulabschlüsse herabzustufen. Wir haben darüber berichtet, das hat dramatische Folgen für die Betroffenen. Welche Hoffnungen haben Sie denn jetzt, wenn es mit der derzeitigen Regierung weitergeht?
Naja, mit der derzeitigen Regierung glaube ich, dass das Thema irgendwie durch ist, weil mit dem letzten Update dieses Erlasses meint die Regierung, dass das Thema durch sei, dass sie das Problem gelöst haben. Und die Künstlergemeinde sagt, nein, das Thema ist immer noch nicht gelöst. Und ich glaube nicht, dass es wieder zu Besetzungen kommen wird. Ich glaube, die Leute sind gerade nicht so motiviert, nach diesem großen Wahlsieg von der Demokratie wieder auf die Straße zu gehen und so schnell wieder auf die Straße zu gehen. Das Thema wird verarbeitet in einem der größten Arbeitsgerichte Griechenlands und ich glaube, das wird dann die finale Entscheidung bringen und nicht, was die Leute dann auf der Straße machen oder was die Professorinnen machen werden und so weiter.
Also gucken Sie ziemlich düster in die Zukunft.
Also ich lebe in Griechenland jetzt seit 20 Jahren mit einer kleineren Pause in Deutschland und in Berlin. Ich kenne das Land und ich bin an düstere Zeiten gewohnt. Und ich glaube nicht, dass es so aussieht, dass sich da irgendwie was sehr groß verändern wird in eine bessere Richtung.
Der deutsch-griechische Theatermacher Prodromos Tsinikoris über die heutige Parlamentswahl in Griechenland. Wie es aussieht, wird am 2. Juli erneut gewählt und darauf spekuliert, dass Ministerpräsident Mitsotakis dann mit dem Stimmengeschenk die nötige Quote erreicht. In Griechenland nennt man das, glaube ich, Kolpo, ein Trick.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland und führende Vertreter der deutsch-israelischen Gesellschaft DIG stellen sich hinter Kritik an Kulturstaatsministerin Roth. Anlass ist der jüdische Musikwettbewerb Eurovision am Freitag in Frankfurt am Main. Dort wurde die Grünen-Politikerin nach Darstellung beider Institutionen ausgebuht und ausgepfiffen, als sie ein Grußwort halten wollte. Zentralrat und DIG zeigten Verständnis für die Proteste gegen Roth. Bei der deutsch-israelischen Gesellschaft war sogar von einem zerrütteten Verhältnis zwischen der Kulturstaatsministerin und jüdischen Verbänden die Rede. Ein Sprecher der Ministerin sagte in Berlin in einer Stellungnahme, Roth habe ein sehr gutes Verhältnis zu sehr vielen Menschen, die das jüdische Leben in Deutschland heute repräsentieren und prägen, und pflege einen engen Austausch mit ihnen. Nach der jüngsten Farbattacke auf den Trevi-Brunnen in Rom hat der italienische Kulturminister San Giuliano ein Gesetz gegen, wie er sagte, Ökovandalismus gefordert. Der parteilose Minister nannte die Angriffe auf Denkmäler ein ermüdendes Ritual, das die Bürger Geldkosten und Schäden verursachen könne. San Giuliano kündigte an, dass sein Ministerium sich bei einer Anklage gegen die Täter als Nebenkläger beteiligen werde. Ferner hoffe er, dass das italienische Parlament bald ein Gesetz gegen solche Formen des Vandalismus beschließen werde. Die Verursacher müssten künftig die Kosten für die Beseitigung der von ihnen verursachten Schäden tragen. In Riga ist heute der Grundstein für den Wiederaufbau des Richard-Wagner-Theaters gelegt worden. Der Beginn der Arbeiten an dem baufälligen Haus in der lettischen Hauptstadt wurde mit einem Festakt und einem Konzert gefeiert. Die Richard-Wagner-Gesellschaft Riga mauerte im Beisein von Staatspräsident Lewitz eine Zeitkapsel in die Fassade des einstigen städtischen deutschen Theaters ein. Lewitz ist gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier und der Wagner-Urenkelin Eva Wagner-Pasquier Schirmherr des Projekts. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Haus 2026 eröffnet werden. Noch ehe er als Opernkomponist bekannt wurde, wirkte Wagner von 1837 bis 39 als Kapellmeister am Städtischen Deutschen Theater in Riga. Der neue regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, will gegen Gendersprache in der Verwaltung vorgehen. Ihm sei wichtig, dass die Sprache der Behörden verständlich ist, sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Er habe noch keinen Brief in Gendersprache unterschrieben. Wegner verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Zuwanderer, denen nahegelegt werde, die deutsche Sprache zu lernen. Gerade die Behörden sollten es ihnen nicht unnötig schwer machen, betonte der Berliner Regierungschef.
Der Brite Sir George Benjamin gehört zu den führenden Komponisten der Gegenwart. 63 Jahre alt ist er und bekommt in ein paar Tagen den renommierten Siemens Musikpreis, dotiert mit einer 250.000 Euro. Heute Abend hatte seine Oper Lessons in Love and Violence am Opernhaus Zürich Premiere. Lektionen in Liebe und Gewalt. 2018 wurde diese Oper in London uraufgeführt. Und das ist jetzt überhaupt erst die zweite Aufführung. Jörn Florian Fuchs war für Fazit dabei. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was müssen wir wissen, um zu diesem Werk Zugang zu bekommen? Also vielleicht nähern wir uns erstmal übers Thema. Womit hat sich der Librettist Martin Cramp, mit dem Benjamin immer zusammenarbeitet, womit hat er sich diesmal beschäftigt?
Das geht zurück auf Edward II, dieses recht berühmte Stück von Marlowe, Shakespeare-Zeitgenossen. Und das ist jetzt in einer sehr freien und doch aktualisierten Bearbeitung von Cramp gestaltet worden. Im Zentrum Edward II, ein doch etwas amtsmüder König, der einen Geliebten hat, Gaveston. Und die Königin Isabel wiederum hat auch einen Geliebten namens Mortimer. Eigentlich wird aus dieser Konstellation, die ich erkläre, schon klar, da kann es nur zu Machtkonflikten und Reibereien kommen. Und das Ganze wird jetzt in dieser Lesart von Benjamin und Cramp durchaus nochmal angeraut und verschärft, indem es also zu relativ viel Gewalt kommt im Inneren wie im Äußeren der Figuren. Und das ist der leider schon triste Punkt, ist die nächste Generation, die Königskinder, die wachsen langsam heran und auch sie werden eben durch diese erlebte Gewalt, werden sie zu Gewalttätern. Also auch die nächste Generation, nachdem der König dann abgedankt hat, bietet keine Erlösung oder positive Zukunftsvision.
Dazu nun also Musik von George Benjamin. Seine Opern sind ja meist sehr konzentrierte, sehr knappe Stücke. Hören wir mal einen Ausschnitt von dieser Produktion. Das nimmt dann immer weiter Fahrt auf. George Benjamins Oper Lessons in Love and Violence. Am Pult in Zürich war der israelische Dirigent Ilan Volkov. Jörn Florian Fuchs, was haben Sie heute Abend gehört? Wie lässt sich diese Musik beschreiben?
Eine Musik, die mit einem Wort zu nennen ist, nämlich perfekt. Das mag auch vielleicht für manche sogar ein Einwand sein, aber der Benjamin arbeitet sehr, sehr langsam und skrupulös. Es dauert eben lang, bis ein Werk fertig ist und in diesen 90 Minuten stimmt einfach jeder Takt. Wir haben es gerade ein bisschen gehört, es ist auch durchhörbar im Wortsinne, auch wenn jetzt verschiedene Personen singen, über und durcheinander singen. Auch die Erzählperspektive ist mal so, dass eben direkte Rede herrscht oder aber es wird kurzzeitig erzählt, also zwischen diesen verschiedenen narrativen Ebenen wird hin und her gesprungen. Die Musik ist groß, ist opulent, ist süffig, ist oft sehr laut, sehr, sehr scharf, aber das ist nie um den bloßen Effekt. Es ist auch nie irgendwie in den Kitsch gar gehen, sondern es ist in jedem Moment ganz genau konzentriert, durchgearbeitet und trotzdem eben sehr, sehr klangsinnlich, aber keine Avantgarde im Sinne jetzt von Witten und Donaueschingen, wo große Experimente stattfinden im Orchester. Und das hat Volkov wunderbar heute wirklich mit dem Orchester musikalisch in Szene gesetzt.
Inszeniert hat das Ganze der russische Schauspieler und Opernregisseur Jewgeni Titow. Der hat schon bei den Salzburger Festspielen, auch an der Komischen Oper Berlin, für Furore gesorgt. Was für Bilder findet er für diese Lektionen in Liebe und Gewalt?
Das sind ja 7 Bilder, die immer dann durch Zwischenspiele unterbrochen werden. Da geht der Vorhang auch runter und es wird umgebaut in einem großen Raum, in dem überwiegend ja so ein historisierendes Bild projiziert wird mit Lüstern, so ein bisschen in Richtung Barockzeit als Projektion, wie gesagt. Ansonsten sparsames Mobiliar, manchmal auch ein Theater. Es gibt in dem Stück auch ein Theater auf dem Theater, wo eine biblische Geschichte aufgeführt wird. Das wird schon alles sehr textgetreu und genau genommen und die Person sind auch exzellent geführt. Also die Nuancen, die in diesem Stück einfach ganz, ganz, ganz präzise sind und die man ganz präzise in Szene setzen muss, die, finde ich, sind hier auch gut über die Rampe gekommen. Es gibt dann so ganz interessante Momente, wo es mal einfriert, wo man denkt, man hat so eine Art Buto-Tanz vielleicht sogar. Es gibt eine große Massenszene, wo das Volk sich also äußert, dass es eigentlich zu wenig zu essen hat und eben der König, der ja nun nicht nur seinen Geliebten liebt, sondern auch Dekadenz, Luxus, die Kunst, der eben sich da gar nicht drum kümmert und das ändert so ein bisschen an Le Miserable von der Thematik und auch von der Szene. Also hat mir szenisch auch sehr gut gefallen.
Das Private, also hier als der wahre Kampfplatz politischer Grausamkeiten, darum geht es in diesem Stück. Wie haben die Beteiligten, die Interpretinnen, die Interpreten diesen Kampfplatz bespielt?
Ja, da war interessant das Debüt von Janine de Bic als Isabelle, als Königin, die das wunderbar gemacht hat mit einer tollen, farbigen Tiefe, viel, viel Kraft. Björn Bürger ist der Gaveston, der Geliebte, der das auch szenisch sehr eindrucksvoll wirklich macht. Ivan Ludloff ist hier als König Edward besetzt. Auch er, ja, macht, Sie sehen schon, es gibt gar keinen Einwand. Also der einzige Einwand bei dem Ganzen könnte man sagen, dieses Musiktheater ist vielleicht ein bisschen zu perfekt. Die Parameter stimmen zu sehr, als dass man sich 2023 da so in Anführungszeichen erfreut. Nicht von der Thematik, aber von dem, dass alles klappt. Man erwartet ja immer doch das ein oder andere, was da nicht ganz so stimmt. Aber ich kann und will heute einfach nicht meckern.
Ja, und Florian Fuchs über George Benjamins Oper Lessons in Love and Violence. Neu inszeniert am Opernhaus Zürich. Danke Ihnen und schönen Abend noch.
Danke.
Jetzt drehen wir die Zeit um 40 Jahre zurück und landen dabei doch in der Gegenwart. Wettrüsten im Atomzeitalter. 1983. Zwei Familien haben sich einen Bunker gebaut und wollen darin den Ernstfall simulieren. Christian Weisenborn und Michael Wulfes, die haben dieses Experiment damals mit Kamera und Tonbandgerät begleitet. Vom Ende der Zeit heißt ihr Dokumentarfilm und der wird diese Woche nach 40 Jahren im Filmmuseum München wieder gezeigt. Guten Abend, Herr Weisenborn.
Guten Abend.
3,5 Tage haben Sie damals mit den beiden Familien auf 8,5 Quadratmetern gelebt in diesem Atombunker im Keller eines Eigenheims im bayerischen Dachau, 4 Meter unter der Erde. Warum haben Sie diesen Film damals gemacht?
Ja, das war natürlich interessant. Es gab hier Ausstellungen, es gab eine große Bunkerbewegung aus Angst vor der atomaren Explosion, die ja irgendwo in Europa bzw. in Deutschland gedacht war. Und deshalb waren wir mit großem Interesse zu dieser Bunkerausstellung gegangen, die in München stattfand. Und da interessierte mich natürlich dann in einen Bunker mit entsprechenden Familien, die sich einen eigenen Bunker gebaut haben, dieses Experiment zu wagen und sie zu beobachten, wie das jetzt unter der Erde in ihrem Schutzraum, wie man sagt, was da nun so passiert. Wir fanden dann diese beiden Familien, die sich den gemeinsam gebaut oder finanziert haben.
270.000 D-Mark.
Ja, die haben ja am Anfang einen großen Bunker besucht, sagen wir mal, der große Kollege, den sie dann, wo sie den Bunker anschauen, wie andere sich den Arc de Triomphe anschauen und sich den vorführen lassen. Der hat, glaube ich, so viel gekostet. Der war aber auch für das halbe Dorf hier in Bayern, also etwa für 120 Leute, ausgelegt.
Ja, diese Besichtigung da, die fand ich ehrlich gesagt noch ganz lustig, weil das hat sowas wie eine Eigenheimbesichtigung gehabt. Ja, sie standen erstaunt irgendwie vor der Waschmaschine, die da drin war und dem Wäschetrockner. Aber dann wird der Film ja doch sehr, sehr ernst und man kriegt eben mit auch, wie ernsthaft diese Menschen sich auf dieses Experiment vorbereitet haben, sich, wie ernsthaft sie sich darauf einlassen. Also Ironie ist da überhaupt nicht vorhanden.
Nee, für Ironie war wirklich kein Platz. Und wir haben ja das ja auch ein bisschen noch verstärkt, indem wir nach 2 Tagen gesagt haben, so, jetzt ist Ernstfall, jetzt gibt's keinen Strom mehr, Stromausfall, jetzt muss eben gekurbelt werden für die Frischluft. Und das hat die Situation natürlich auf einen Schlag massiv verändert.
Ein Belüftungssystem, das per Handkurbel angetrieben wird. Die sitzen da richtig, wie im Sportstudio, ne? Und kurbeln.
Ja, ja. Und das Ergebnis war, dass dann sofort die Temperatur auf etwa 28 Grad stieg und die Luftfeuchtigkeit so bei etwa 85% lag. Das heißt, alles, die Bettlaken, Decken, es war alles feucht. Und das hat natürlich auch die Situation der Familien verändert.
Die Zeit im Bunker, 3,5 Tage, vergeht mit Kochen, Abwaschen, Kartenspielen, Stricken, Lesen, auch mal Heimatlieder singen, vor allem aber mit Reden. Und vor allem auch die Frauen malen sich dabei immer schlimmere Szenarien aus. Also was wäre, wenn einer im Bunker stirbt und man plötzlich eine Leiche im Raum hat? Das ist fast, habe ich gedacht, so wie Fernsehersatz, ja, Krimi live. Aber mehr und mehr wird in den Gesprächen ja dann tatsächlich auch der Sinn des Ganzen hinterfragt. Also würden Sie sich darauf einlassen, wenn zum Beispiel eines Ihrer Kinder draußen geblieben wäre? Fast wie ein Tabu wirkt die Frage, warum im Bunker überleben, wenn danach draußen gar kein Leben mehr möglich ist. Und der eine Vater verbietet sich diesen Gedanken. Der sieht das Ganze, glaube ich, eher wie so ein technisches Experiment. Wie sind Sie da emotional mitgegangen?
Ja, für uns war besonders interessant, dass die Männer ja sehr pragmatisch an das ganze Experiment gegangen sind. Das heißt, sie haben sich gar nicht berühren lassen von den möglichen Fragen oder diesen möglichen Situationen, die die Frauen plötzlich verunsichern. Mhm. Und da merkt man, dass die Frauen viel emotionaler weiterdenken als die Männer, die das alles sich praktisch abschirmen vor diesen Gedanken. Aber am Ende müssen sie eben auch, ich würde sagen, klein beigeben. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, wie die Frauen stärker und stärker werden und die Männer eigentlich schwächer und schwächer.
Aus heutiger Sicht erinnert das zum einen an Big Brother, zum anderen an die Prepper-Szene, die sich ja auch auf alle möglichen Ernstfälle vorbereitet. Und jetzt spätestens mit dem Ukraine-Krieg wird wieder über atomare Bedrohung gesprochen, über Aufrüstung, auch über Schutzbunker. Wenn Sie das vergleichen, Herr Weißenborn, damals und heute, erleben Sie dann ein Déjà-vu oder was ist heute anders?
Ja, es ist eigentlich eine Wiederholung. Wir waren da der Zeit wohl ein bisschen voraus. Die Prepper sind ja auch später, erst in den 80er Jahren eigentlich mehr oder weniger entstanden. Ich fand es eigentlich so absurd, dass wir den Film oder dass ich den Film hier im Keller hatte, das heißt das Negativ. Und ich wusste ja, wie aktuell der Film ist und dann haben eine Reihe von Zufällen dazu beigetragen, dass der Film jetzt eben im Kino läuft, weil ich mit einem anderen Film für das deutsche Filmerbe vorgeschlagen bin. Das ist eine Förderung von der FFA, die besonders gute Filme oder besondere Filme bewahren will für die Zukunft. Und das ist das deutsche Filmerbe und da ist der eine Film dabei. Nun habe ich einen anderen Film gemacht über Werner Herzog und der Mann, der seine ganzen Filme restauriert hat, den traf ich und dem erzählte ich das und der hat die entsprechenden Gerätschaften und sagte, her damit, ich digitalisiere ihn sofort.
Ja,
und,
ja.
Und so war der Film praktisch verfügbar. Und das ist natürlich toll, dass jetzt dieses Bedürfnis da ist, diesen Film zu sehen, weil der natürlich in der Form einmalig ist.
Vor 40 Jahren waren sich die Leute im Film sehr bewusst über das Waldsterben, über Hunger im globalen Süden. Sie sagen damals noch in der dritten Welt. Die Geschichte habe immer gezeigt, dass Wettrüsten zum Krieg führe, sagt der Vater. Aber dann hat er ja doch mehr Vertrauen in seinen Gott als in die Politik. Im Bunker hängt auch ein Kruzifix. Aber einer Frau wird zunehmend doch bewusst, dass sie bislang eigentlich ja total passiv war, sich vielleicht doch der Friedensbewegung anschließen sollte. Hat dieses Experiment dazu geführt, wissen Sie das, dass sich die Familie tatsächlich stärker politisch engagiert hat? Also haben Sie die irgendwie noch weiter verfolgt?
Wir haben sie jetzt gerade auch für den SZ-Artikel, der jetzt noch kommen wird, getroffen und wir haben den Film gemeinsam angeschaut. Und haben dann natürlich darüber geredet. Also der ältere Vater, Herbert Girner, der ist inzwischen leider gestorben. Aber alle anderen sind noch da und mit denen haben wir dann den Film gesehen.
Ja, und haben die sich politisiert?
Weniger. Also ein bisschen schon, aber sie würden nicht mehr reingehen.
Aber den Bunker gibt's noch?
Den Bunker gibt's noch, ist heute vollgestellt mit verschiedenen Dingen, Abstellraum.
Vom Ende der Zeit, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 1983. Am kommenden Mittwoch wird er im Filmmuseum München gezeigt, um 19 Uhr, in Anwesenheit der Regisseure Michael Wulfes und Christian Weißenborn. Und bei ihm bedanke ich mich herzlich für das Gespräch.
Gerne. Natürlich. Herzlichen Dank auch.
Und jetzt guckt Laura Helena Wurth in die neuen Feuilletons vom Montag, dem 22. Mai.
Der Autor Moritz Rinke ist durch seine Heirat mit Eylem Özdemir vertraut mit den politischen Vorgängen in der Türkei. Über die Hoffnungen und Sehnsüchte vor der Stichwahl am 28. Mai in der Türkei schreibt er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Wochenlang haben wir die Hoffnungen auf die türkische Nacht der Parlaments- und Präsidentenwahlen in der kleinen Rinke-Familie mit aufgezogen. Vor allem das Hoffen der Frauen, die seit dem Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarats immer mehr Gewalt und Unrecht ausgesetzt sind. Die Überschrift »Wie Erdogan Marietta Slomka niederbrüllte« erklärt sich im Verlauf des Textes so. Bei uns zu Hause laufen fast jeden Tag, solange wie wir verheiratet sind, türkische Nachrichten über YouTube. Ich schaue dann im Nebenzimmer auf meinem Laptop das Heute-Journal, aber ich kann Marietta Slomka gar nicht mehr verstehen, wenn der türkische Präsident in meinem Wohnzimmer Abend für Abend das monologische Wort erhebt. Rinke endet wenig optimistisch in Bezug auf die Abwahl Erdogans. Die denkenden Menschen müssen weiter warten. Von den zahlreichen Nachrufen, die dem am Samstag verstorbenen Autor Martin Amis gewidmet sind, zählt der von Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel sicherlich zu den schönsten. Man konnte Amis Erfolgsromane als höhere Form von Autobiografie verstehen. Denn sein Privatleben, seine Ehen, seine damals exorbitanten Vorschüsse, die Beziehung zu seinem Vater und zu Schriftstellerfreunden wie Julian Barnes, mit dem er sich zerstritt, Ian McEwan, Saul Bellow, eine Art zweiter Vater und Vorbild, und natürlich Hitchens, all das sorgte in England und auch in den USA, wo er zuletzt lebte, für Gesprächsstoff auf dem Boulevard wie in den seriösen Medien. Bartels fährt fort. Amis war ein Posterboy der Literatur, ein Literaturpopstar, als es solche noch nicht gab, aber eben auch ein Phänomen der Liebe zur Literatur. Alexander Menden beschreibt Amis Stil in der Süddeutschen Zeitung mit folgenden Worten: witzig, scharf beobachtet und freundlich. Und belegt das anhand dessen Besprechung von Diego Maradonas Autobiografie, in der es heißt: in jedem dicken Mann, so sagt man, stecke ein dünner Mann, der versuche herauszukommen. Im Fall von Maradona scheint es, als versuche ein noch dickerer Mann hineinzukommen. In der Tageszeitung lässt uns Anne-Kathrin Leclerc wissen, dass die beiden Musiker Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast Folgendes gesagt haben: wenn die Polizei in unsere DMs leidet, dann werde ich ganz aufgeregt, so Bill. Warum, erklärt die Autorin auch. Nicht etwa, weil die Brüder bekannt durch die Band Tokyo Hotel etwas verbrochen hätten, sie lieben ganz doll und unironisch die Polizei. Leclerc, selbst nicht ganz ohne Ironie, bezeichnet die Band, die nach dieser Aussage von der sächsischen Polizei zum Instagram-Besuch eingeladen wurde, als Bullenbewunderer. Dieser fröhlich auf Instagram dokumentierte Besuch sei, schreibt die Autorin, ein falsches Signal und hofft auf eine kurze Liebschaft zwischen der Polizei und Tokyo Hotel. Etwas Langfristiges sind sicherlich hochentwickelte Sprach-KIs wie ChatGPT. Michael Morstedt dazu in der SZ: nun ist es soweit. Auf Amazon finden sich zahlreiche E-Books, die verdächtig nach automatisierter Wissensware aussehen. Von Produktrezensionen über Rezeptsammlungen bis hin zu Blogbeiträgen und Pressemitteilungen. Die menschliche Urheberschaft von Online-Texten ist auf dem besten Weg, von der Norm zur Ausnahme zu werden. Und Branchenexperten sind sich sicher, wer eine Internetverbindung besitzt, hat, ob bewusst oder unbewusst, bereits Kontakt mit der Arbeit von ChatGPT und Co. gehabt. Morstedt schließt: die Realität hat heutzutage einen schweren Stand. Und um nicht ganz so pessimistisch zu enden, möchten wir Ihnen noch folgende Nachricht aus dem Tagesspiegel mit auf den Weg geben. Pinkfarbener Baum strahlt von New Yorks Highline. Bei der Skulptur habe sich die Künstlerin Pamela Rosenkranz damit beschäftigen wollen, was in dieser Welt wirklich künstlich und was natürlich sei.
Laura Helena Wurth mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit. Jederzeit als Podcast ohne Musik und immer nachts hier im Radio mit Musik.